Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Deswegen war es unbedingt nötig. Worum geht's genau?
Es geht um das Leben einer Frau im 15. und 16. Jahrhundert. Es geht darum, wie die Mutter von Martin Luther, als auch der Vater, also wie die Eltern Martin Luther geprägt haben in seiner Kindheit und in seiner Jugend, dass er zu dem Mann erst wurde, über den die meisten Autoren dann anfangen zu schreiben.
Hm. Also eigentlich mal eine Herangehensweise, die es wirklich vorher nicht gab. Dass es über Luther viel zu lesen gibt, ist ja bekannt. Aber wie recherchiert man über die Mutter? Die hat ja bisher auch, glaube ich, in der Wissenschaft keine große Rolle gespielt. Wie kommt man da an Material?
Durch sehr tiefe und langwierige Recherche. Also wir haben uns wirklich die Schnipsel über seine Mutter zusammensuchen müssen, teilweise auch auf Informationen aus dem Umfeld von Martins Mutter zurückgreifen müssen und haben da dann unsere Geschichte zusammengestückelt.
Nun steht ja Roman auf dem Buchdeckel, was ja heißt, es muss nicht alles stimmen. Wie viel ist denn Fiktion? Wie viel ist historisch belegt?
Also es lässt sich jetzt schwer, das in Prozentangaben auszudrücken, obwohl wir eigentlich aus der BWL kommen. Das müsste uns eigentlich leicht fallen. Wir machen es grundsätzlich so, dass wir zuallererst immer schauen, was ist an historischen Fakten da. Und das nehmen wir. Also das ist sozusagen das Gerüst unseres Romanhauses. Und da, wo uns dann was fehlt, das versuchen wir mit Fantasie, aber auch mit Fantasie, die für die Zeit oder Inhalte, die für die Zeit typisch gewesen wären, eben aufzufüllen. Bei den Luthers kann man schon sagen, dass gerade was die Lebensumstände angeht der Zeit, also so eine Pest einfach zu überleben, Krankheiten zu überleben, ja, den Verlust von Kindern zu überleben, den Gehorsam in einer Ehe zu überleben, also damit umgehen zu lernen. Das ist alles einfach sehr zeittypisch und es kommt aus der Zeit und es gibt ja glücklicherweise aus dieser Zeit relativ viele Schriften, die uns da einen Einblick gewähren. Also da ist ein großer Teil, ist wirklich historisch und basiert und mit, sagen wir mal, relativ wenig Fantasie ausgeschmückt.
Ja, wo fängt die Fiktion an? Sie lächeln so?
Ich lächle mich, weil ich gerade freue, hier zu sein und über das Buch zu reden.
Aber ein bisschen, also was ich mich gefragt habe, es gibt ja unendlich viele Figuren in diesem Buch. Also ich habe da noch immer noch mal wieder zurückgeblättert und gedacht, oh Gott, wer war das jetzt? Weil Namen ohne Ende und ja, Johannes und Hans und Heinz und auch ähnliche Namen, sind die alle belegt oder sind da auch ein paar, zwei, drei Kinder oder Enkelkinder erfunden?
Also die,
oder Nachbarn.
Also ich fahre da mal rein. Die genannt werden, die sind relativ belegt. Wir haben nicht für alle Namen, aber die Personen an sich sind belegt. Mhm. Auch die Anzahl der Kinder, also die Anzahl der Geschwister, die Martin Luther hatte zum Beispiel, sind ziemlich belegt. Und dass vielleicht so viele Figuren vorkommen im Buch, das hat damit zu tun, dass einfach damals die Familien größer waren. Also die Margarete Luther, die hat 9 Kinder geboren. Ich meine, da können wir keins auslassen, nur weil vielleicht dann der Leser durcheinander kommt. Und da waren die Familien einfach größer und deswegen ist das einfach eine so große Anzahl an Personen insgesamt.
Es sind ja auch wunderbare Charaktere, die da so beschrieben werden in diesen vielen Kindern. Ja. Also wie unterschiedlich. Ich habe mir dann auch immer so mir vorgestellt, also 2 Eltern und nicht wie heutzutage, also jeder kommt schon mit einem Kind mindestens, dann hat man noch mal 2 zusammen und dann patchworken sich noch ein paar dazu. Sondern nein, wirklich Herr und Frau Luther mit 9 selbst miteinander gezeugten Kindern und trotzdem 9 verschiedenen Charakteren. Fand ich immer, also wirklich beeindruckend, wie auch die Mutter erzählt es ja in der meisten Zeit, wie sie auch ihre Kinder zu nehmen weiß, wie sie jedes Einzelne so liebt, wie es geliebt werden muss und will. Also eine großartige Frau, die da beschrieben wird.
Ja, ja. Und auch deswegen ist es ist ein Buch über Mütter, für Mütter, hat ganz viel mit Mutterliebe auch zu tun. Es zeigt, was für starke Frauen, also Mutter sein ist, finde ich, eine starke Frau sein. Also eine Mutterrolle auszufüllen, den Kindern eben so unterschiedlich sie sind, auch gerecht zu werden, sie zu nehmen, sie nehmen zu wissen, sie auch nach bestem Wissen und Gewissen zu erziehen. Das ist eine ganz, ganz große Leistung. Und das ist ein Mütterbuch und deswegen haben wir das auch allen Müttern gewidmet.
Sehr schöne Idee. Ja, und also nicht nur ein Buch zu 500 Jahren Reformation. Sie sind so still, Nadja.
Ja, ich habe gerade so gedacht, dass als Autor, also mir und Claudia glaube ich auch als Autor, wir haben gar nicht das Gefühl, dass das so wahnsinnig viele Figuren sind, weil die eigentlich so ein bisschen für uns ja auch zur Familie geworden sind. Und für uns ist es ganz normal, wir wissen sofort, um wen es geht, wenn der Name fällt, was wir mit dieser Figur verbinden. Und das ist wahrscheinlich dann so die Autorensicht, weil man sich ja ein Jahr mit diesem Stoff beschäftigt.
Sie leben ja mit den Figuren.
Genau,
ja,
genau. Ja. Und die werden wirklich quasi zu der eigenen Familie, weil man sich jeden Tag auch mit ihnen unterhält und fragt, was sie beschäftigt, wie sie in bestimmten Situationen reagieren. Also das fragt man sich ja auch als Autor, wie lasse ich denjenigen jetzt handeln? So. Und da versetzt man sich in die Menschen, in unterschiedliche Menschen rein. Und also wir sind mit unseren Figuren, das ist wirklich, also wir kennen da jedes Detail und wir wissen über jeden Bescheid.
Haben Sie Lieblinge?
Ja.
Darf ich wissen, wen?
Also mein Lieblingskind, der Ludas, vielleicht für diejenigen von Ihnen, die das Buch noch nicht gelesen haben, also die Margarete gebärt 9 Kinder, hat leider davon aber ungefähr zwei, drei Fehlgeburten. Und für mich ist das Kind, der Ludas, also ist Martin nicht mein Lieblingskind, sondern das eigentlich drittgeborene Kind, das ist die Margarete, kurz Grete genannt, weil die so, ich glaube, das kommt auch unserer Natur ein bisschen nah, weil die so wunderbar, ja, frech und unangepasst für die Zeit ist.
Bisschen aufsässig.
Ja, genau, ja. Genau. Und die macht ihr eigenes Ding, die liebt ihren großen Bruder abgöttisch, die hat eine ganz enge Bindung, an ihr kann man wunderbar zeigen, was es eben dann auch bedeutet, wenn eine enge Person, ein Geschwister die Familie verlässt, wenn es einen anderen, ja, Weg auch geht oder die Nähe, die man sich gewünscht hat, da eben nicht zurückgespielt wird. Die Grete ist ganz toll.
Haben Sie auch einen Liebling?
Ja, mein Liebling ist der Hansi Kranach. Das ist der älteste Sohn von Lukas Kranach. Lukas Kranach spielt im Roman ja auch eine Rolle. Es war ein sehr enger Freund von Martin Luther. Und mit Lukas Kranach erleben Sie im Roman, wie er dieses Bild entwirft, das hier auf dem Cover unseres Buches abgebildet ist. Und sein ältester Sohn Hansi Kranach, der sollte ursprünglich die Kranach-Werkstatt in Wittenberg übernehmen. Und der wird im Buch eben, das ist auch so ein, der ist nicht frech, der ist aber Künstler, der möchte gerne auch nach Italien gehen, um da ein bisschen in der Renaissance in Florenz von Michelangelo zu lernen und so. Das ist meine persönliche Lieblingsfigur, weil der hat einfach immer gute Laune.
Das stimmt. Den hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Tableau, weil man immer erst mal bei den Kindern der Familie Luther natürlich bleibt. Auch sehr schön erklärt, wie es von Luther zu Luther kam. Ja? Dass die Mutter ja bis zum Schluss sich eigentlich gar nicht selber so genannt hat, obwohl auch Nachbarn oder Bekannte schon zu dem Namen Luther übergegangen waren.
Und der Martin Luther ist ja eigentlich auch ein geborener Martin Luder, was man häufig nicht weiß.
Nee, das kommt.
Und Luther ist ein Künstler, quasi ein Künstlername, also eine Kunstkonstruktion. Das ist eigentlich gebürtig der Martin Luder, so müssten wir ihn nennen.
Da gab es noch einen kleinen Umweg über einen lateinischen Namen,
den ich
natürlich schon wieder vergessen habe.
Genau, Eleutherius.
Genau, das war's, ja. Also Sie sehen, man kann auch 2-3 Mal nochmal nachlesen, aber das ist, was mich auch interessiert, und ja, heute dank der verschiedenen Frisuren ist es nicht so schwer, auch sie beide auseinanderzuhalten, aber eineiige Zwillinge, was ja nochmal ganz was Besonderes ist, wenn man schon Geschwister hat, und dann noch zusammen an denselben Projekten zu arbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen? Die eine recherchiert, die andere schreibt? Oder wie machen Sie das?
Nee, wir machen das erstmal so, wenn wir ein neues Romanprojekt haben, dass wir uns gemeinsam die Handlung überlegen. Also da setzen wir uns wirklich zusammen, schließen uns sozusagen in einen Raum ein, sagen auch keine Störungen erbeten. Und erst wenn weißer Rauch aufsteigt sozusagen, dann steht die Handlung und es geht ans Schreiben. Und wenn wir dann schreiben, dann entwirft Claudia das Buch einmal. Ich überarbeite es, sie bekommt es zurück, überarbeitet es wieder. Also wir arbeiten dann, nachdem die Handlung einmal gefunden ist, nacheinander.
Gibt es da auch mal so richtig Knatsch? So, ich will das unbedingt, diese Zeilen, die müssen jetzt drin bleiben. Das Kapitel schreibst du mir nicht um, das liebe ich so, das muss. Oder so, gibt es sowas?
Mal ist gut gesagt, ja.
Wird ordentlich gekämpft.
Aber ja.
Okay.
Also, ich glaube, mit niemandem kann man so gut kämpfen wie mit den Geschwistern, oder?
Das ist jetzt eine Frage, die Sie mir leider nicht stellen dürfen. Ich hätte es gern ausprobiert. Also ich weiß, dass es in der nächsten Generation, ich dann immer mal gedacht habe, ich muss dazwischen gehen und mein Mann mir sagte, das sind Geschwister, die können das alleine. Und offenbar klappt es ja dann immer auch, weil was hier zwischen 2 Buchdeckeln wieder rausgekommen ist, es entsteht ja dann was. Und sie einigen sich ja offenbar auch.
Ja, ja. Und wir finden das auch wichtig und wir finden es auch hilfreich, dass der andere da seinen Senf, nenne ich das mal, dazu gibt, ne? Weil das ist natürlich, also wenn jemand sagt, ich kann das hier, ich finde es ein bisschen langweilig oder ich kann mir das so nicht vorstellen, besteht das Risiko, dass das einer der Leser genauso empfindet. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Wenn dann also die Schwester schon sagt, komm, das müssen wir anders machen, dann also wir geben uns da auch nicht mit schlechten Kompromissen zufrieden. Wir überlegen dann so lange, bis eine Lösung da ist, die uns beide zufriedenstellt.
Ist eine von Ihnen beiden nachgiebiger?
Ich glaube, jeder nennt jetzt den anderen.
Ja,
ja, Sie müssen es ja weiter miteinander aushalten. Nee, aber schon auch zwei starke Charaktere offenbar. Also nicht die eine nur lieb und die andere setzt durch, was sie will, sondern sie machen dann, da kämpft schon jede um ihrs. Ja. Und trotzdem wird es dann ein gemeinsames Projekt, weil sie sind oder... Macht es das einfacher oder schwerer?
Ich würde es so bezeichnen, dass jedes Buch so und manchmal auf eine andere Weise und jeder macht es auch an einer anderen Stelle gut, aber es ist beide unsere gemeinsame Sache.
Und wir haben beide unterschiedliche Stärken einfach, super kombinieren. Also Nadja ist eher der Dramaturg beim Schreiben. Sie ist für Kinderrollen zum Beispiel, also die auch schön kindgerecht und ein bisschen lustig und erfrischend zu machen. Ich bin eher ein bisschen für die schwereren Sachen und den Tod zum Beispiel bei Margarete.
Oder Entbindung.
Genau, genau.
Ja.
Also da ergänzen wir uns einfach super.
Perfekt. Nun kennt man das Toren, dass sie sagen, ich hatte ein Buch fertig und dann konnte ich erst mal 3 Jahre nicht mehr schreiben. Stelle ich mir bei Ihnen natürlich prima vor. Wahrscheinlich, wenn überhaupt nur einer gerade eine Blockade und der andere sagt, du, ich weiß schon wieder was, ich fange schon mal. Oder
ja, so ist es eigentlich. Also so ist es. Und wenn einer auch mal wirklich sagt, oh, ich kann jetzt nicht, sagt der andere, komm, dann fahren wir jetzt mal nach Naumburg in den Dom oder in das Geburtshaus so. Und dann machen wir einen schönen Tag da, lassen uns nochmal neu inspirieren, wirklich von den Orten, wo auch unser Buch sich inspirierend als Autor an die Schauplätze zu fahren, mal die Mauern anzufassen, in so einer Kathedrale riechen, wie es in dem Luther-Geburtshaus roch. Also das machen wir dann zusammen und dann ist für den nächsten Tag Energie wieder da.
Es spielt ganz viel in Mansfeld. Die Aschewolken haben sich ja jetzt für Sie das hergenommen. Also diese ganzen Beschreibungen auch der Orte von vor 500.
Wir haben uns natürlich alte Bildnisse angeguckt aus ähnlichen Orten. Und leider gibt es nicht mehr so viel. Es gibt einen Stadtplan, der entstand 40 Jahre später. Da sieht man aber nur sozusagen, wie die Straßen hießen. Aber ansonsten vergleichbar. Und einfach Bergbau ist toll. Bergbau prägt Landschaften auf eine ganz bestimmte Weise, also prägt Natur auch auf eine ganz bestimmte Weise. Und vielleicht für diejenigen, die noch nicht so gehört haben, das war bis kurz vor der Wende wirklich Kupfer-Schiefer-Bergbau, eine klassische Bergbaugegend. Und da haben sie einfach zumindest im Mittelholz abgeholzt. Also man hatte ganz wenig Wald und ganz wenig Grün, weil eben das Holz um die Schmelzöfen sozusagen zu befeuern. Sie haben die Natur kriegt halt so, die verliert die Farben durch, eben durch die Asche und durch die, ja, das, was alles so hochfliegt. Und das ist ganz schön einfach, weil man kann auch noch heute nachlesen, was einfach Bergbau mit Gegenden macht und dann auf die 500 Jahre zurückrechnen und sich fragen, was davon damals eben auch stattgefunden hat.
Ja. Und aber eben auch, was Bergbau mit Menschen macht. Also Sie haben ja auch die Krankheiten in ernsten Farben beschrieben. Ja. Hatten Sie da medizinische Unterstützung? War da gesagt hat, so wirkt sich das aus, erst kommt der trockene Husten oder auch wie die Pest abläuft. Ich meine, Sie auch in anderen Büchern schon mal gelesen haben, aber also ich hatte einen Film vor Augen.
Ja,
also
ja.
Dass ich dachte, oh, schön, dass du im 21. lebst und nicht im 15., 16. Jahrhundert, weil die sind überstanden offenbar.
Ja, wir haben uns da natürlich auch mit Bergleuten unterhalten, ne? Also gesagt haben, was sie empfinden und wie sich das auch gesundheitlich auswirkt, wenn man 30 Jahre lang in den Berg steigt. Das waren gute Informationen, das sind eigentlich auch immer die besten Informationen, weil man teilweise nahen Sachen über bestimmte Themen nicht in Büchern findet. Also was die Menschen empfinden, was es mit der Luft macht in einem Ort, wo eben viele Feuer brennen. So. Das ist sehr, sehr tolle Information und wir sind da auch dankbar, dass sich die Leute uns da gegenüber auch so öffnen.
Finden Sie die? Gehen Sie direkt
in Mansfeld
hin und rufen an oder fragen?
Wir rufen bei der Touristeninformation. Ja. Können Sie uns jemanden empfehlen, der sich mit Bergbau im Mittelalter auskennt, in der Gegend zum Beispiel? Man so an ganz interessante Menschen.
Ja.
Egal zu welchem Thema. Also wir haben ja sehr viel. Man muss einfach, wenn man einen Roman schreibt, man recherchiert ja nicht nur Geschichte, man recherchiert ja Themen. Also man recherchiert Technik, man recherchiert eben Medizin und zum Beispiel. Oder kommen Sie an die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Charaktere und das ist super. Und das macht, glaube ich, auch den Schriftstellerberuf ja noch irgendwie mehr spritziger und lebendiger auch. Es ist eben auch nicht nur einen ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und sein Buch schreiben, sondern draußen zu sein, gerade im historischen Roman, an die Orte zu fahren, mit den Leuten eben sprechen. Das ist ganz spannend.
Hatten Sie auch eine Hebamme an der Hand?
Nein,
das war aber so, ich dachte, also entweder eine von beiden hat es doch mal gelernt Oder aber es gibt jemanden hier im Freundes-, im Bekanntenkreis oder irgendjemanden, der das nochmal nacherzählen kann, weil das war dabei sein und nicht freiwillig dabei sein eigentlich.
Also wir haben keine Hebamme befragt, aber wir haben natürlich im Freundeskreis viele Mütter befragt, wie es denen bei der Geburt ihrer Kinder ging, was sie dabei haben, wie das war, als sie das Kind das erste Mal auf der Brust hatten zum Beispiel, wie das wehtat, wenn die Wehen kamen. Und aus diesen vielen Informationen, also es waren so ungefähr 10 Mütter, die sich da sehr, also geäußert haben, sodass wir schön viel Material hatten. Und da haben wir dann anhand dieser Beschreibung haben wir geschrieben.
Wird man ja als Mutter eigentlich auch nicht gefragt. Also zumindest nicht wehtut. Ja? Also wie toll dann das Gefühl ist, das Kind das erste Mal auf dem Bauch liegen zu haben, das auch immer alle hören und dass die Liebe sofort da war, was ja auch nicht unbedingt immer so sein muss.
Ja. Ja.
Aber auch diese ehrliche Darstellung und auch verschiedene Entbindungen. Sie hatte ja nun ohne Ende mit ihren 9 Kindern, wenn sie auch nicht alle überlebt haben, aber so rauszuarbeiten. Ich denke, das war vorhin genau richtig, was Sie gesagt haben. Ist ein Buch für Mütter, die dann auch wirklich Lob erfahren für das, was alle anderen für ganz normal halten. Ja, Gott, ja. Bist eine Frau, klar kriegst du Kinder, Punkt. Und, aber was da auch dahinter ist und dass das Kind ja sich loslassen lässt durch die Mutter, nur weil es geboren wurde, das beschreibt die auch ganz kolossal, finde ich. Also wie sie auch immer wieder zurückfindet zu ihrem Martin, der ja so ab und trotzdem er ist und bleibt ihr Kind, egal was er tut.
Ja. Und das Kinderkriegen war im Mittelalter wirklich, das nahm einen Großteil der Zeit ein. Also Frauen haben eben im Schnitt wirklich 10 Kinder bekommen. Manche, zum Beispiel die Mutter von Albrecht Dürer, Barbara Dürer, die hat 19 Kinder bekommen. Also auch das Alter. Und da kann man sich ausrechnen, dass die Frauen einfach eine große Zeit ihres Lebens beschäftigt waren, schwanger zu werden, das Kind zu gebären, sich von der Schwangerschaft zu erholen und natürlich neben der nächsten Schwangerschaft schon die anderen Kinder mit großziehen. Also das war wirklich auch im Mittelfrauen ein sehr, sehr großes zeitraumendes Thema.
Und also Kraftakt. Ja, also Wahnsinn.
Ja, und nebenbei halt lebensgefährlich. Ja.
Ja. Also Geburt, die Zeit nach der Geburt, also das sogenannte Kindbettfieber, das war die häufigste Todesursache für Frauen im Mittelalter. Und dieser Gefahr wurden sie halt 10-fach im Durchschnitt ausgesetzt. Ja.
Und man sagt, so ungefähr 50% der Kinder damals nicht das Erwachsenenalter erreicht haben. Also auch im Mittelalter war es normal, die Hälfte seiner Kinder eben vor sich zu sehen. Und das war auch etwas, womit wir uns im Buch bei der Recherche sehr lange beschäftigt haben. Gefragt haben, was macht das mit einer Mutter? Und hat das zum Beispiel eine Mutter, deswegen konnte eine Mutter anders mit dem Tod umgehen als eine Mutter heute, für die es ja zum Glück zur Seltenheit kommt, ein Kind vor dem eigenen Tod zu verlieren.
Ich möchte noch auf ganz kommen. Es gibt ja 2 Handlungsstränge. Es gibt die Geschichte der Familie Luther und es gibt die Geschichte dieses Bildes, ja, das wir hier vorne und hier oben auch nochmal haben, das ja Lukas Cranach gemalt hat von Mathe. Lukas Cranach hat ein Lieblingsgetränk. Fand ich total spannend. Er trinkt Riesling und streut frisch gemalt rein. Haben Sie das probiert?
Aber natürlich.
Schmeckt das? Also ich war gestern super. Kurz davor, jetzt probieren, aber ich dachte, nee, ich lasse mich erstmal von den beiden belehren, ob das womöglich Aktion gehört und ich es sofort wieder ausspucke.
Das schmeckt wirklich super und wir haben auch unsere Leser, das den Lesern immer an, das am Ende jeder Lesung zu probieren und während wir das so in der Lesung erzählen, immer ganz viele das Gesicht und sagen, und wenn sie es dann am Ende probiert haben, ein Großteil, das mache ich jetzt zu Hause öfter. Also falls Sie heute Abend nicht zur Lesung kommen, die Möglichkeit haben, das zu probieren, als kleinen Tipp, nehmen Sie sich einen Riesling mit einer angenehmen streuen Sie sich wirklich auf einer Pfeffermühle, also nicht den getrockneten, streuen Sie sich frischen Pfeffer drauf, riechen das erstmal so ein bisschen, es riecht intensiv nach Pfeffer, schmeckt intensiv, wie es riecht. Dann schlucken Sie quasi, nehmen Sie den Schluck, dann schmeckt es nicht nach Pfeffer. Pfeffern Sie erstmal nicht nach, schlucken den Wein hinter und dann hinten hacken Sie den Pfeffer. Und das ist eine wunderbare Verbindung von eben dieser Säure des Riesens des Pfeffers. Und das hat man damals im Mittelalter öfters gemacht. Übrigens grundsätzlich Weinen, Sie kennen es ja heute, wenn Sie auf den Weihnachtsmarkt gehen, den Würzwein. Mit allen möglichen, mit Pfeffer, mit Nelken, eben beim Rotwein. Man hat auch häufig so einfachen, billigen Wein aufgepeppt. Nicht nur mit Gewürzen, mit Fruchtmus zum Beispiel. Ersten gekochten Früchten. Da gibt es ganz viele leckere Variationsmöglichkeiten, die im Autor während des Schreibens ein bisschen aufpäppeln kann.
Ja, und sich auch den Figuren an.
Genau, auf jeden Fall.
Ist ja nur Recherche.
Auf jeden Fall. Und Lukas Cranach hatte ja bei sich im Haus, also der Lukas Cranach war Maler, der war auch Politiker und der hatte im Erdgeschoss seines großen Hauses noch einen Weinausschank. Das heißt, er hatte Zugang zu Wein und er hatte Zugang zu Gewürzen. Gute Voraussetzung für Wein.
Ja, also fand ich total spannend und dachte, also das wird demnächst ausprobiert.
Wir probieren das.
Das ist eine sehr schöne Idee. Genau. Und eine Frage habe ich natürlich noch. Sie haben auch das Malen so anschaulich, also im wahrsten Sinne anschaulich beschrieben. Haben Sie das mal probiert?
Ja, haben wir. Also wir haben uns natürlich, bevor wir es ausprobiert haben, erstmal damit, wie malt man Gesichter? Mhm. Ja, wie macht man das zu Hause auch? Da gibt es ja heute noch moderne Malbücher. Wie malt man Gesicht? Womit fängt man da an? Und dann haben wir sogar einen Malkurs belegt, also einen historischen Malkurs, wie man also damals auch Farben selbst hergestellt hat. Man hat das ja aus Naturalien hergestellt. Man hat da Käfer zerdrückt, zum Beispiel Farbe. Also man hat ganz verschiedene Sachen machen müssen, um erstmal die Farben zu haben. Und dann versucht unser erstes Porträt von Katharina von Bora auf diese Art zu malen. Das versucht auch mit der Lukas-Cranachschen Kopiermethode. Also genau. Und das hat eigentlich total viel Spaß gemacht. Die Bilder, ich würde sagen, die sind nicht verkaufswürdig gewesen hinterher, aber es war ein schönes Erlebnis, das mal auch auf Lukas Kranachs Weise, der hat das nämlich auf andere Weise gemacht, das zu erfahren.
Und ich kann nur sagen, als wir dieses Bild mal entdeckt haben, der dort im Publikum sitzt, ich habe Martin Luther gemalt und Nadja Katharina von Bora, der hat gefragt, Martin Luther, der eine Espressotasse am Ohr hat.
Weil?
Also es war eigentlich das Ohr, meinte, das sah aus wie eine Espressotasse.
Gut, dann ist das noch entwicklungsfähig mit Malerei. Aber wir sehen, wie viel Arbeit wirklich drin steckt in so einem Roman. Gerade in einem Historiker. Ich habe das vorhin schon so gesagt. Also wenn ich jetzt einen Gegenwartsroman schreibe, kann ich sitzen bleiben und meine Figuren können das tun, was alle um mich rum tun. Aber wenn ich 500 Jahre zurückgehe, dann noch buddeln in der Geschichte und muss mir Dinge beibringen lassen, um so aufs Papier zu bringen, dass es glaubwürdig wird.
Wobei für uns ist das gar nicht so ein Muss, sondern für uns ist das eher, also wir finden das eine sehr große Bereicherung, in diesem Schreibprozess auch recherchieren zu dürfen. Ich sag mal, an die frische Luft mal raus, mit Leuten in Kontakt mal zu gucken, wie ist es vor Ort, mal Sachen in der Hand zu halten, Sachen zu riechen, Sachen zu schmecken. Das macht das eigentlich sehr, sehr abwechslungsreich. Mhm. Und genau das lässt die Geschichte beim Schreiben schon so wie einen Film vor uns ablaufen. Also das ist ja genau das, was für uns vom Leser da so drin versinkt, dass das wie ein Film so vor ihm abläuft. Und genau das Erlebnis haben wir auch, und da spielt die Recherche, also da tut die Recherche einfach sehr viel dazu, dass das so auf verschiedene und alle Sinne auch bei uns beim Schreiben schon angesprochen werden.
Und es wird total lebendig dadurch. Sie möchten sich heute Abend alle davon überzeugen lassen. 20 Uhr geht's los im Festsaal, im Alten Rathaus. Und es gibt Riesling mit Pfeffer, habe ich gehört. Also noch ein guter Grund, das heute Abend. Und wie gesagt, am Sonntag sind wir nochmal hier. Vielleicht lesen wir da 2-3 Zeilen. Aber heute kommen wir leider nicht mehr dazu. Und wir wollen ja auch ein bisschen Stimme schonen, damit dann heute Abend alles noch klappt. Danke für den ersten Moment. Wir haben ganz viel gelernt. Ich freue mich, dass wir uns nachher gleich noch länger hören und sehen. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß auf der Buchmesse und vielleicht sehen wir uns zu einem der nächsten Termine.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Damit Sie wissen, was als nächstes auf Sie zukommt, von zwei jungen Damen wechseln wir zu einem Herrn mit Lebenserfahrung. Gerd-Peter Werum hat einen Roman geschrieben über eine Liebesgeschichte, Hindernissen, eine verlorene und wiedergefundene Liebe. Dann aufstehen und gehen, wollte ich Sie, bevor wir anfangen, schon mal einstimmen und einladen, den nächsten Lesungen zu lauschen.
Hallo und guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich kann zu Ihnen ein Moin sagen, denn ich komme aus Schleswig-Holstein. Aber gesagt aus Kronshagen bei Kiel. Mein Name ist Gerd Werum und mein neuer Roman mit dem Titel Der Brief spielt unter anderem auch im Norden, Westküste und in Hamburg. Karin, eine junge und angehende Schauspielerin mit schwieriger Kindheit, findet große Liebe, Jan, den Sohn eines Fischers. Die Gegensätze hätten nicht größer sein können und endlich erwachsen sich daraus unausweichlich Konflikte. Plötzlich gleitet sie in die Kriminalität ab und flieht ihrer kleinen Tochter aus der Heimat. Nach einem abenteuerlichen und erfolgreichen Leben in der Fremde verfällt sie dem All. Aber dann kommt es doch noch zu einer glücklichen Wende, denn nach 20 Jahren erhält Jan einen Brief. Ich möchte Ihnen heute zwei Abschnitte lesen. Zunächst besuchen Karin und Jan Jazzkeller auf der Reeperbahn. Und danach schildere ich einen Banküberfall. Ich war lange, sie tauchte plötzlich hinter mir auf. Hallo Jan, zeigte dabei strahlend ihre weißen Zähne. Wie schön sie aus. Ihr langes Haar hing lang gewellt zu beiden Seiten bis zu den Schultern und rahmte ihr ebenmäßiges, ovales Gesicht ein. Ich begehrenswert. Hatte sie sich meinetwegen so auf...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.